Willkommen zurück zur 33. Shortcuts-Ausgabe. Heute quatschen wir über Tales of Berseria und ich habe einen Gast bei mir, der Pouchy von Kitamani. Willst du dich mal vorstellen?
Ja, moin. Ne? Also ich bin der Pouchy und wie du schon richtig sagst, ich bin Betreiber von Kitamani.de. Ist so noch ein relativ junger Blog auch, den ich jetzt letztes Jahr gegründet habe. Und ist letztendlich mit dem Ziel auch natürlich Info-News rauszubekommen, Reviews zu verschiedensten Themen, auch im japanisch-Game-Bereich. Und passend dazu natürlich dann heute das Thema zu Berseria. Da danke ich erstmal für die Einladung auch.
Jetzt fängt es schon so förmlich an. Nee, ich finde aber auch, hinsichtlich Spoiler, ich hau gleich auch nochmal so eine Warnung raus. Ich finde aber, wir haben jetzt, wann kam das Spiel raus? 27. Januar.
Ja, vor kurzem.
Gut, drei Wochen. Gut, da sind wir doch mal aktueller als gedacht. Aber drei Wochen, ganz ehrlich, jeder, der sich auf dieses Spiel so krass gefreut hat, der wird diese 50 Stunden wohl mittlerweile mal durchhaben, oder?
Zum größten Teil. Ich muss sagen, ich bin jetzt in den letzten Drittel des Spiels angelangt. Und ja, aber ich denke, fehlt nicht mehr viel und dann ist man da auch wieder mit durch.
Bist noch nicht durch. Schade. Ich habe es, glaube ich, auch erst letzte Woche. Aber müssen wir uns ein bisschen mit Spoilern zurückhalten, aber... Ich denke, so ein bisschen müssen wir auch mal. Und der große Disclaimer, ich weiß nicht, was du für ein krasser Tales-Fan bist, das ist halt auch der Grund, warum wir heute nur zu zweit sind. Keiner aus unserem Team zockt Tales, ich verstehe es einfach nicht, deswegen habe ich mich dich eingeladen.
Ja gut, das, was heißt Tales-Fan? Auf alle Fälle, ich verfolge Tales of schon sehr lange und der erste große Tales of-Teil, der mich damals überhaupt in diese ganze Welt reingebracht hat, das war Tales of Vesperia. Das ist natürlich jetzt schon viel länger her von der Erscheinung. Das gab es ja damals. In Deutschland ist es, glaube ich, sogar nur noch für die Xbox 360 erschienen, auf keiner anderen Plattform.
Was war das, 2008?
Ich glaube sogar, ja, 2008, 2007. Die Drehe.
Also, es kommt hier der kommt hier. Also, es ist eigentlich wirklich mein Lieblings-JRPG. Und deswegen direkt mal der Disclaimer, ich werde heute sehr unfair gegenüber Tales of Berseria sein, weil ich es die ganze Zeit mit Tales of Symphonia vergleiche. Wohl dem ausbalanciertesten Spiel der Reihe. Vielleicht.
Ja. Hast du auch gespielt? Tales of Symphonia habe ich selber gespielt. Aber ich muss sagen, ich fand es sicher ausgeglichen vom Gameplay alles, aber die Story selbst hat mich persönlich nicht so mitgenommen wie bei Tales of Vesperia damals.
Echt? Ja gut, die Vesperia-Story wäre auch gut. Ja. Aber dann können wir auf jeden Fall heute ordentlich Vergleiche ziehen.
Das denke ich ja, da ist einiges möglich.
Ja, allein schon, steigen wir direkt ein. Das spielt ja direkt, also in der fernen, also sehr fernen Vergangenheit von Tales of Vesperia. Und da sind dann halt auch schon direkt diese ganzen Parallelen drin.
Ja, wobei die sind dezenter. Also ich muss sagen, so erste Parallelen haben mich da noch nicht so gleich erreicht, wo ich es gespielt habe. Und dann gibt es wiederum manche Szenen, die ich jetzt aber auch nicht gleich vorweg wegnehmen will, den Leuten, die es noch gar nicht gespielt haben. Aber man sieht schon einige Charaktere aus Tales of Vesperia wieder.
Im Prinzip geht es mir gar nicht so um diese Charaktere, aber es ist halt irgendwie... Also im Prinzip sind Tales-Spiele ja immer so extremst hell und so. Irgendwas, irgendwie so ein Held, der durch die Welt zieht. Dieses Mal ist es eine Solo-Protagonistin, also Velvet, und die ist ja weiblich. Und von Rache zerfüllt und will einfach ihren Schwager töten. Das hat mich schockiert.
Ja, sie hat natürlich einen guten Grund, mehr oder weniger, was ja gleich am Anfang des Spiels mit dargestellt wird, aber das finde ich insoweit mal erfrischend neu bei Tales of Berseria im Vergleich zur restlichen Tales of Serie, dass hier wirklich die Heldin mal jetzt nicht so eine lupenreine Weste hat, wie man sonst eigentlich immer von den Helden von Tales of kennt.
Warum ist das dann so dramaturgisch so erzählt, so, dass ihr quasi dieser Grund für ihre Rache so Stück für Stück weggenommen wird und du fragst dich ganz halt so, ist sie jetzt die Gute, ist sie die Böse, wogegen kämpft sie? Kämpft sie überhaupt gegen irgendwas, will sie einfach nur Rache nehmen?
Ja, so ganz klar sind ihre Handlungen auch nicht immer. Teilweise habe ich mich auch beim Spielen immer gefragt, okay, warum macht sie das jetzt eigentlich? Oder teilweise Handlungen, die ich so sage, warum? Das ist komplett unlogisch einfach.
Das sind ja auch so diese Hauptthemen des Spiels, dieses Rache gegen Vernunft und Emotionen.
Das ist, glaube ich, eher so auch das, was du bei den jetzt mehr oder weniger Anti-Heldin, die sie ja mehr oder weniger auch ist, wirklich viel mehr also mitbekommst, es ist mehr, weniger rational, wie sie handelt, also weniger vernunftgesteuert, mehr durch Emotionen und natürlich der krasse Gegensatz dann dazu, Artorius, ihr Schwager, der da allein sich nur durch Fakten und Vernunft leiten lässt und aber auch teilweise Handlungen durchführt, wo man sich sagt, na, das kann man so doch dann wieder nicht mit seinem Gewissen vereinen.
Das ist dann auch so, hinter dieser, also der Gegner, also du hast ja quasi diese, im Prinzip ist es dasselbe wie bei Systeria, ich weiß nicht, ob du das hast du wahrscheinlich auch gespielt, ja. Dass du da diese Seraphim hast, hier heißen sie dann halt jetzt Malakim, und die kann halt nicht jeder sehen, aber durch dieses Ritual, die, wie heißt das, die The Opening, The Advent, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen
heißt. Genau, ja, im Deutschen glaube ich Rotsonnenwende oder Rotlichtmond.
Auf jeden Fall ist halt alles rot so, weil sich da die Sonne hinter den Mond geschoben hat. Und Artorius bringt erst seine Geliebte, die Schwester von Velvet um. Ist, glaube ich, die Schwester. Und dann halt auch noch den kleinen Bruder von Velvet. Und dann ist so dieser Stein für die Rache gelegt.
Wobei das natürlich erst.
Und alle können auf einmal die Malakim sehen.
Na, das kam erst dadurch ja dann auch, durch dieses Ritual mehr oder weniger.
Und alle sehen sie auf einmal die Dämonen und Velvet währenddessen verrottet in einer Gefängnisinsel, weil sie irgendwie Artorius irgendwas mit ihr vorhat, aber sie weiß noch nicht so genau was.
Ja, also sie ist ja mehr auch durch den Gedanken erstmal dann auch nur an Rache beseelt für ihren Bruder und die Schwester, sich an Artorius zu rächen und dann kommt sie ja erstmal auch zu diesem spannenden Ausbruch. Dann von der Gefängnisinsel, wo sie ja dann ziemlich relativ schnell auch mit den ersten anderen Charakteren dann von der späteren Gruppe zusammengewürfelt wird.
Ja, ziemlich, allmählich trifft es gut, weil, also im Prinzip, die sind ja sofort da.
Deswegen, also, das hat mich, glaube ich, auch eher gestört jetzt bei diesem Teil, dass so die Gruppe war so schnell zusammen und sofort agiert zusammen.
Sofort direkt die ganze sieben Charaktere Zeit, nach einer Stunde.
Warum eigentlich machen die das so zusammen und das ist aber vielleicht auch so das Interessante dran, dass dieses Team, was die bilden, nicht wirklich so auch ein typisches Tales-of-Team ist, was super zusammenarbeitet, sondern jeder so aus sein eigenes Süppchen immer noch kocht und mit dem anderen mehr oder weniger dann aneinander gerät. Und das fand ich schon interessant.
Aber ich meine, du hast ja schon deine Stereotypen. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Rokuro, der, der Zweihand-Ninja-Dämon. Der ist dann halt so wirklich der lockere Typ und dann hast du Elena, die von der Abtei, dem Feind von Velvet, weil Artorius ist halt deren Boss, übergelaufen ist zu denen und irgendwie selber nicht weiß, also siehst du die total Rechtschaffende und weiß selber nicht, warum sie sich jetzt den angeschlossen hat und warum sie jetzt bei dem bleibt und Magilu, die verrückte Magierin, die kein Mensch versteht.
Wobei, das sind so die typischen Tales of Charaktere unterm Strich schon wieder.
Ich würde dich jetzt spoilern, aber so gemeint bin ich zumindest heute nicht. die gerade im letzten Drittel kriegen die Charaktere alle nochmal, also da lösen sich deren ganze Charakterstränge, die halt so vage erzählt sind, lösen sich alle ganz gut auf und irgendwie wird dann schon ganz gut klar, warum die alle so da sind. Auch genau dasselbe mit The Abbey, also der Abtei, quasi die von der ganzen Welt verehrt werden als die einzigen, die sie vor den Dämonen retten können, weil normale Menschen können halt nicht gegen Dämonen kämpfen, warum auch immer. Auf jeden Fall braucht man dafür Exorzisten von der Abtei.
Weil die sind, glaube ich, als einzige auch in der Lage, mit den Malakim da zusammenzuarbeiten und dadurch dann die besonderen Fähigkeiten gegen diese Dämonen einzusetzen.
Wer war dein Lieblingsbösewicht von der Abtei?
Oh, das ist schwierig zu sagen, würde ich sagen. Ich würde aber fast sagen, es kommt schon gut hin, wenn es letztendlich... Also Ceres fand ich schon interessant, allein vom Design, aber sie hatte so wenig Spielauftrittszeit und es war nicht so die richtige Bösewichtin, wenn du mich fragst.
Du weißt, wer Ceres ist? Also wird sofort in der ersten Stunde gesagt, also das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler. Ja. Also sie ist ja quasi die als Malakim wiedergeborene Verlobte von Artorius.
Genau, ja.
Die sich dann halt gegen Artorius selber stellt und halt Velvet befreit aus dem Gefängnis. Zum Glück haben wiedergeborene Malakim nicht mehr die Erinnerung an ihr früheres Leben. Gut. Ich fand dieses gespannt, so aus Oscar und Theresa fand ich eigentlich ganz cool. Ja gut, typisch japanisch irgendwie. Weißt du, so dieses Bruder-Schwester, das war so übertrieben und banal irgendwie. Und dann hatte wieder auch wieder so diese Ausrede von wegen so, ja, sind eigentlich auch nur Halbgeschwister. Weil
Ja.
in jedem Anime ist es diese Ausrede.
Ja, verstehe ich auch nicht, was die da immer dran finden, dieses Schwester-Bruder-Gespann. Und das hattest du so, glaube ich, groß auch noch nicht in Tales of drinne.
Ich fand halt auch einfach, die anderen Charaktere haben mir auch einfach gar nicht so zugesagt. Also die fand ich so sehr, sehr wenig charakterisiert irgendwie. Die hatten wenig eigenen Charakter. Das war eigentlich so mein Grund, warum ich die nehme. So.
Ja, das war bei diesem Teil auch bei mir so das Gefühl, was ich hatte, dass die Charaktere unterm Strich mir mehr egal waren, als jetzt beispielsweise, weiß ich noch damals, Yuri aus Tales of Vesperia, da war ich schon, wo ich sage, ah,
Es sind halt auch einfach 20 Stück.
das ist es auch. Es ist, glaube ich, diese große Anzahl an Charaktere auch teilweise, dass du dann die Übersicht auch verlierst und sagst ja auch, naja, gut, es ist noch ein Charakter und noch einer halt.
Also Spielzeit haben wir eben schon gesagt, ungefähr 50 Stunden, wie eigentlich alle neueren Tales-Spiele. Wie fandest du es vom Pacing? Also die 30 Stunden, die du schon hast.
Muss ich sagen, fand ich schon. Ging langsam los auf alle Fälle. Also ich dachte mir
Oh,
so
das
dann
Tutorial. Warum machen,
die
warum,
Tutorials, ja,
warum
warum muss
machen
das
die,
so lange sein?
warum, das waren locker 8 Stunden. Das Tutorial.
Ja.
Und ich habe mich die ganze Zeit so, also, das Spiel braucht ja wirklich erstmal 8 Stunden, bis du halt vernünftig, also, die ganzen, du kannst nicht mal, nicht vernünftig, also, gut, bevor wir das Kampfsystem, kommen wir einfach zum Kampfsystem,
Ja.
dieses Kampfsystem, also, das war, das gefällt mir halt so an Symphonia. Ich finde halt so mit Systeria haben sie es halt so ein bisschen gegen eine Wand gefahren. Da hast du den Gegner entweder one-hitted oder er dich one-hitted. Und ihn hast du halt one-hitted, indem du einfach auf alle Knöpfe draufgekloppt hast wie ein Behinderter. Bei Berseria ist es nicht besser, aber auf jeden Fall ist das Kampfsystem irgendwie so ein bisschen von der Schwierigkeitsgrad so ein bisschen ausgeglichener. Sobald du die ersten 8 Stunden Tutorial hinter dir hast, weil dann erst hast du die Fähigkeiten und irgendwann kriegen deine. Also es gibt im Prinzip ja den normalen Arts. Deine Fähigkeiten. Die sind irgendwie. Also im Prinzip musst du dich mit denen nicht beschäftigen, weil du drückst sowieso die ganze Zeit nur automatisch, 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 automatisch. Also zumindest ging es mir so. Das
Ja, also
hat mich nicht motiviert, mich damit zu beschäftigen, mit den 500.000 Stück da.
nee, das ist so nicht. Ich fand es im Vergleich auch irgendwo, es ging einfacher von der Hand. Also ich hatte teilweise das Gefühl, dass dieses Kampfsystem mehr entschlackt war als beispielsweise, wie du schon richtig sagst, bei Symphonia oder bei
Symphonia ist
Vesperia.
krass taktisch. Also da machst du einen falschen Fehler, bam, tot, neu anfangen. Aber gut, das sind alle alten Spiele irgendwie. Und dann drückst du halt alle paar Sekunden, drückst du den rechten Trigger rein, damit du in deine Dämonengestalt kommst. Dann haust halt wenigstens nicht mehr Damage rein, dann machst du am Ende noch so eine Spezialfähigkeit, bist wieder normal, drückst wieder RT, machst wieder deine Special-Fähigkeiten, bist wieder normal und das so lange, bis der
Ja.
Gegner tot ist. Also wenn du gut spielst. Ansonsten hast du irgendwann keine Kristalle mehr und kannst nur noch von deiner Vierer-Kombo nur noch eine Attacke machen und haust dann den Gegner die ganze Zeit so mit einer Attacke, bis du irgendwann mal wieder einen Kristall kriegst nach 10 Minuten.
Ja.
Das war richtig. Ich fand's gut. Das hat ein bisschen taktische Tiefe gegeben, aber es war halt. Es hat mich schon genervt, aber zum Glück hat es mich genervt, weil sonst wäre das Kampfsystem zu leicht.
Ja, das ist so das Einzige, was ich teilweise mich dann schon im Kampfsystem, also wenn du dann im Fluss warst mit deinen Kombo-Attacken, teilweise unterbrochen hat einfach, weil ich merkte, okay, du hast nicht so wieder auf die Seelenanzeige geschaut und flupp, waren die Seelen weg. Was dann auch teilweise, dann standst du da vom Gegner und dachtest, okay, jetzt kann ich nur warten und rumlaufen.
Aber ich fand's gut, weil da hast du halt diese taktische Überlegung. Also ab 3 Seelen, mit 3 Seelen startet man, ab 3 Seelen kann man halt auch diese Fähigkeit entfachen. Und dann kann man sofort entfachen und dann ist man auf 2 Seelen, kann sie nicht mehr entfachen und kann nur Kombos aus 2 Attacken machen. Oder man wartet halt, schlägt erstmal ein bisschen normal drauf, bis man 4 Seelen hat und dann hat man quasi so einen Puffer. Hat ein bisschen mehr taktische Tiefe gegeben als die ganzen Fähigkeiten, die aber alle geil designt werden. Boah, waren die geil designt.
Das auf alle Fälle. Also du hast ja aber auch so Effekte, teilweise, dass es schon wieder unübersichtlich wurde. Und
Das
ich
ist
muss sagen, das
teilweise.
haben sie ja gut letztendlich auch verbessert, jetzt im Gegensatz zu den vorigen Teilen, dass die Kameraführung in den Kämpfen mal wieder besser war. Wirklich, das war ja ein großes Problem einfach bei der jetzt auch schon lange.
Seitdem
Und
die halt 3D geworden sind.
genau, ja. Und das ist jetzt schon besser geworden, wirklich merklich. Nur wenn dann wieder so viele Effekte über den Bildschirm rumlaufen und explodieren, dass ich dann schon gar nicht meinen Charakter mehr sehe und weiß, wo der Gegner ist, das macht es dann schon wieder zu viel des Guten.
Ich bin ein Freund von sowas. Ich weiß nicht, ob du noch von damals, boah, ich weiß gar nicht, was rauskam, aber irgendwo um die Jahrtausendwende, Dekaron, so ein MMORPG, eins der ersteren. Kennst du es noch, Dekaron?
Nee.
Schade.
Das wird vor meiner Zeit gewesen sein, einfach auch.
Es ist auf jeden Fall, hatte das so richtig krass gute Skills. Die waren alle, also alle, die ich das gezeigt hatte, das Spiel war total langweilig, aber es hatte einfach so richtig krass übertriebene Skills und richtig gut animiert und so weiter. Das hat mich in Tales of sehr gefreut. Das ist zum Beispiel auch diese eine Fähigkeit, die irgendwann lernen, so, wo so dunkle Hände aus dem Boden kommen. Ach, dunkle Hände. Nee,
Ja.
ist nicht von ReZero abgeguckt. Allgemein, desto weiter du ins Spiel kommst, also die Fähigkeiten gerade gegen Ende werden halt, die sehen so, also es wird nicht besser, wenn das jetzt schon zu übersichtlich ist.
Ja, die werden immer mehr und dann.
Die sind aber
Deswegen
so
glaube ich,
schön
versuche ich es immer
designt.
nur mit einfachen Kombos.
Ich lasse das komplett also ich mache komplett automatisch. Es hat mich nicht motiviert, mich damit zu beschäftigen, wirklich nicht. Das tut ein
Ja,
bisschen schade.
das glaube ich dann eher, wenn du Hardcore-Fan bist, dass du dich da mehr
Ja,
versuchst mit
die
reinzusetzen.
Fähigkeiten unterscheiden sich halt auch, bis auf deren Elementar-Ding unterscheiden die sich aber auch nicht wirklich.
Nee. Das ist richtig. Ist gerade wenn du das Spiel dann auch noch auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad machst, dann hat das auch gar keine Bedeutung mehr, was für Elemente die Angriffe haben. Was ich mir dann auch denke, wozu hat es dann Elemente, wenn es keine Bedeutung hatte?
Nee, ich habe sofort auf hart gemacht, einfach weil ich hatte so noch von Systemia war ich halt echt davon geschädigt, dass das Kampfsystem halt komplett im Arsch war. Apropos Systemia-Kampfsystem. Ich weiß gar nicht, ob du so weit in der Story bist, aber also es kommen ja alle Elemente von Systeria, gerade jetzt im letzten Drittel nochmal, kommen irgendwie so wieder zurück. Du hast dann diesen Lord of Calamity, das war ja dieser Endbösewicht quasi
Genau.
in Systeria. Und der, du, quasi dieser erste Lord of Calamity wird jetzt quasi hier so erklärt in diesem Spiel. Es wird dann am Ende noch erklärt, wer der erste Hirte ist. Es wird erklärt, wie diese Amatisierung, das war ja das Hauptkampfsystem-Element in Systeria, dass du dich
Ja, genau.
mit deinen Seraphim da amatisieren konntest. Das kommt noch zurück. Mautellus kommt noch zurück, dieser große weiße Drache. Der Gottdrache? Ist schon ein bisschen länger her. Aber das kommt alles wieder zurück. Und das ist also gerade im letzten Drittel, also wer Systemia gespielt hat, der findet das, glaube ich, ziemlich geil. Also ich fand's
Ja, das ist, glaube ich,
geil.
wo du sagst, okay, das spielt ja auch, ich weiß jetzt nicht, glaube ich, knapp 1.000 Jahre vorher irgendwie in der gleichen Welt,
Tausend.
wenn es nie sogar mehr sind.
Und man sieht dann natürlich dann auch einfach Ätnas Bruder, den man im Systeria nur als Drachen gesehen hat. Eisen sieht man dann halt da auch einfach so rumlaufen. 1.000 Jahre in der Vergangenheit. Und wie ist der andere, der Windtyp?
Ja, oh, jetzt fragst du mich Sachen.
Savit.
David war es, glaube ich, ja.
Der ist auch wieder dabei.
Ja,
Weil
stimmt,
Seraphim leben ja ewig. Zum
ja,
Glück.
stimmt, der tritt ja auch auf. Und ja, das fand ich halt so interessant dann, wenn man das gespielt hat, erstmal, okay, wusste ich auch nicht sofort, wie es Eisen einzuordnen und dachte man sich, vom Design ist er Edna schon ähnlich und dann, ach ja, er gehört ja auch mit ihr zusammen. Das war schon ein nettes Gimmick, wirklich.
Dann gab es noch so andere kleine Gimmicks in dem Spiel, wo du es gerade sagst. Gab es zum Beispiel so Ausrüstung, Shops, Gasthäuser? Damit habe ich mich sehr schwer getan, weil eigentlich es war alles unnötig. Du musstest nie in einem Gasthaus schlafen, weil du hast einfach, wenn du einen Gegner besiegt hast, hast du halt irgendwie ein Viertel deiner Leben zurückbekommen. Du musstest keine Shops nutzen, weil wenn du den Gegner besiegt hast, sind dann so gleich irgendwie so 12 Items gedroppt.
Wenn die nicht gedroppt sind, hast du die mindestens auf der Karte in irgendwelchen Schatzkisten gefunden, wieder im Dungeon.
Aber
Aber ja.
12 Stück aus einem Fight.
Ja, also teilweise hatte ich das Sache, du hast dann zum Schluss fünfmal das gleiche Item einfach auch wieder mit drinne.
Fünfmal?
Und wenn nicht sogar mehr,
Hängt
ja.
eine Null dran.
Ich meine, die Sache ist,
Ja, es gibt ein
die Shops
Inventory
hast du
Cap.
ja dann. Die Shops hast du ja dann eher wirklich nur aufpassend, dass du deine Gegenstände aufrüsten kannst und wieder auseinandernehmen kannst, aber.
Ja, das Aufwerten hat es dann.
Aufwerten
Aber
ist, glaube ich, so der Sinn ein bisschen dahinter.
es hat sich aber für mich trotzdem irgendwie nicht gelohnt, weil du hast ja diese quasi, das gibt es ja auch schon seit mehreren Teilen, dieses Meisterschaft, dass wenn du einen Gegenstand lange genug hast, kannst du die Hauptfähigkeit von dieser Rüstung quasi in deinen Charakter reinmachen und hast die dann auch später immer noch. Und deswegen war das bei mir immer so, dass ich mir halt die ganze Zeit quasi meine Charaktere verskillt habe, weil ich habe halt, wenn es gemeistert war, habe ich was Neues eingelegt. Und teilweise gab es halt nichts Gutes Neues und habe ich halt irgendwie einem Magier irgendwie eine Nahkampfrüstung gegeben.
Naja, so nach dem Motto, dass du dann halt alles hast,
Hast du
aber.
das auch gemacht?
Ich habe, glaube ich, bei den Magiern schon gezielt mehr geschaut, dass die letztendlich dann in den Parametern auch einfach bessere Werte bekommen, als jetzt zum Beispiel im Nahangriff, was für einen Magier letztendlich relativ sinnfrei ist.
Ja, aber da gibt es ja auch, sag ich mal, auch diese Sachen, wo Verteidigung oder so drauf ist. Sind ja auch so klassische Nahkämpfer-Items.
Ja, aber
Und
waren es auch teilweise die magische Verteidigung, das ist
du
ja
kannst
für.
auch, wenn du unter Taktik das einstellst, vernünftig, du kannst die Magier tatsächlich auch als Nahkämpfer spielen. Die haben ja Fähigkeiten dafür.
Wobei sie da, glaube ich, immer noch nicht ihr volles Potenzial wirklich entfalten können, was sie ja
Ja,
schon
gut.
haben.
Aber das funktioniert tatsächlich erschreckend gut. Aber es war sowieso egal, weil das Spiel war sowieso zu einfach.
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, wo es dann auch für die Fans dran kränkelt, die da länger schon dabei sind, dass es streckenweise einfach zu einfach ist. Zumindest von den Kämpfen her auch gesehen.
Woran Fans kränkeln. Ich fand das in Systeria echt super. Da gab es eigentlich schon ein paar motivierende Nebenquests, waren auch jetzt nicht so viel oder so. Aber in Systeria zwei, drei Nebenquests. Ende? Es ist schon lächerlich.
Ja, es ist nicht wie, und es sind halt auch so wieder typische Nebenquests, wie du es eigentlich halt kennst. Na, gehe nach Ort A, suche Gegenstand B, erschlage Monster C, komm wieder zurück und das war's dann.
Und davon gibt es zwei.
Ja.
Wenn du irgendwann also das Spiel auch durch hast, dann gibt es dann nochmal drei als Belohnung dazu, die genauso langweilig sind. Ja, wahrscheinlich einfach, weil das einfach direkt nach Systeria, Herbst 2014 bis Herbst 2016, direkt durchentwickelt. Die wollten, also ich kann das mir gut vorstellen, das sind ja Japaner, dass sie einfach, dass es sie bei ihrem Ehrgefühl gepackt hat, dass es halt einfach so krass unbalanciert das Kampfsystem war. Und dann haben sie das Kampfsystem verbessert und es ist auch besser.
Ja,
Aber
na
alles
dann.
andere ist halt irgendwie.
Dann hat man da wieder die Abstriche gemacht und das ist halt schade. Also ich glaube, es hätte schon mehr Potenzial auch in der Welt gehabt, alles. Und
Hat man so die Praktikanten irgendwelche Sammelseegewässerspiele programmieren lassen und irgendwelche Cutseelen auf der Map verstecken lassen, womit man sich Kisten öffnen kann, wo nur so optische Sachen drin sind. Komplett unnötig.
ja, das ist schon teilweise. Aber ist auch wieder den Gasthäusern, wie du gesagt hast. Das sind Orte, wo ich mir sage, wozu sind die da? Die haben keinen wirklichen Sinn, einfach.
Und dann gab es auch. Da gab es ja auch, in den Gasthäusern warst du in den sonstigen Tales-Teilen, hast du irgendwie geschlafen und dann hast du irgendwie so eine Sequenz bekommen, so eine lustige Comedy-Bühnensequenz da, diese Skits. Bei mir war das halt immer, ich habe einen Boss besiegt, bam, erstmal vier Skits angucken, bevor du weiterspielen darfst.
Ja, das ist bei den Gasthäusern mittlerweile in Berseria ja nur noch so. Ich glaube, einen anderen Sinn haben sie gar nicht mehr bekommen.
Nicht wirklich.
Wenn ich noch überlege, früher war es, in Vesperia war es ja auch so, dass dir das nicht mal angezeigt worden ist, dass du dann einfach reingegangen bist in der Hoffnung, dass du nochmal ein neues Skript bekommst. Jetzt wird es dir mittlerweile angezeigt, dass du genau weißt, wann du da rein musst, um dir so wieder so was anzusehen.
Das war ja auch cool bei Systeria, dass der ja so einer von aus deinem Team. Nee, Quatsch, das war. Oh, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Die andere, der weibliche Gegenpart vom Hirten. Die ist ja auch immer hinterhergelaufen. Wenn du die angesprochen hast, hat sie dir gesagt, hier, diese Nebenquest kannst du machen, diese kannst du machen, diese kannst du machen, diese kannst du machen. Quasi so ein portabler Questlog hinter dir. Ja gut, aber für zwei Quests muss man es halt auch nicht machen.
Nee, das stimmt.
Und dann gab's, also diese Welt war ja wirklich, also das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich das in dem Spiel nicht negativ ankreide. Es sah halt auch einfach aus wie aus 2008 oder 2010 maximal.
Ja, na, das ist, glaube ich, das ist auch der Grund, ein bisschen in dieser kurzen Produktionszeit zu sehen. Teilweise frage ich mich auch, okay, ist für die PS4 hier in Europa das erste Mal, dass ein Tales auf der PS4 erscheint? Zeitgleich ist es ja in Japan auch nochmal auf der PS3, auf der PlayStation 3 letztendlich erschienen. Und das siehst du ihm, glaube ich, auch an einfach. Das ist noch so mit dieser alten PlayStation 3-Grafik-Engine rumarbeitet eigentlich und das Potenzial gar nicht ausnutzt, was es da hätte.
Ich glaube, es nutzt auch nicht das von der PS3 das Potenzial aus. Es ist fies, ich weiß, aber hast du für den PC oder auf der PlayStation gespielt?
PlayStation, muss ich sagen.
Bin
Ich
so
bin,
ein.
was das betrifft, bei Tales of immer rein auf den PlayStation-Konsole bzw. auf der Xbox unterwegs gewesen.
Bin so ein krasser PC-Typ, das ist eigentlich Anime-spielmäßig, ist das untypisch. Und auch nach seit einigen Jahren kaufe ich mir auch gar keine Konsole mehr und hoffe dann halt immer auf den Konsolenport. Also teilweise laggt das bei Serie auf dem PC. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Das muss ich sagen, hatte ich nie die Probleme. Also teilweise schon gab es ein paar Stellen, wenn doch die Effekte in den Kämpfen
Ja,
zu viel wieder
genau,
waren, dass
diese
es
Stellen.
dann Performance-Probleme bekommen hat einfach. Aber
Nicht, es
ansonsten
leckt
war es
nicht,
relativ.
jetzt nicht so scheiße wie irgendwie wie Dingens, wie Atelier Sophie, das hat einen richtig grässlichen PC-Port bekommen. Der ist nur am
Ja, da bin ich ganz froh, dass ich da die
Rumlegen.
letztendlich Konsolenversion habe, weil da
Das
läuft es richtig schön flüssig.
sind unsere PCler-Probleme. Alles liegt halt wirklich nur an Programmiersachen. Das liegt nicht daran, dass das irgendwie die Ressourcen irgendwie ausnutzt von der PlayStation, weil selbst die PlayStation 3 kann mehr. Und wirklich, wenn man sich dann halt auch mal die Texturen anschaut, also irgendwie in den letzten Dritteln stand ich dann ganz oft irgendwie mal so vor einer Wand, so durch Zufall. Das kannst du auch, also die Texturen könntest du auch in einem DS-Spiel verwenden. Ist jetzt sehr hart, aber.
Ah, aber es stimmt schon. Also, ich meine, teilweise in den Städten hat man dann schon gesehen, dass sie da ein
Ja,
bisschen
gut.
aufpoliert haben und da hast du wirklich so ein paar kleine Hingucker bekommen. Aber sobald du letztendlich in den Dungeon warst, die sahen alle sehr ähnlich aus. Die Texturen waren letztendlich auch nicht so toll.
Hast du schon dieses Hoverboard freigeschaltet?
Ja, da bin ich mittlerweile schon. Das ist ja in der großen Ebene, wo du da bist.
Boah, diese Ebene hat mich so aufgeregt. Ich bin da bestimmt 5 Stunden durchgelaufen, weil ich bin halt einer, ich will halt meistens auf 100% fast immer gehen und alles gesehen haben oder so. Und dann stört halt so eine Ebene, die komplett riesig ist und die ist so leer, da ist nichts in dieser Ebene. Die ist einfach nur nervig.
Ja, das ist es ja auch. Das hast du oft auch in den Waldgebieten gehabt. Das war sehr schlauchig, alles eng wirklich. Du
Ja,
hattest
krass
drumherum
schlauchig.
dann deine Felsen, die dann noch den Weg blockiert haben.
Das war aber dann auch das einzige Rätsel in dem Spiel, weil ansonsten gab es halt irgendwie noch so eine Schaltbarriere, die du so auf An-Aus stellen konntest und dann zwischendurch mal so ein paar Wände, die du zertrümmern konntest, aber Rätsel gab es da jetzt irgendwie nicht so.
Nee, nicht wirklich. Also du bist wirklich durch das Level durchgelaufen von A nach B und das fand ich auch wiederum teilweise in der Story dann so schade, dass du wirklich immer wieder zurück auch teilweise geschickt worden bist und
Und dann
ja.
kannst du ja noch nicht mal. Es gibt ja dieses Trinket, mit dem du dann auch dich porten könntest. Also du hast ja bei Systeria hattest du eine komplette zusammenhängende Welt. Bei Berseria hast du jetzt so eine Weltkarte mit so 5 Kontinenten, wo dann immer so 5, 6 Gebietchen so zusammenhängen. Und du kannst halt dich noch nicht mal mit diesem Trinket wirklich porten, weil du kannst maximal irgendwie bis zur nächsten Stadt, weil dort irgendwo so eine Grenze ist, die du überschreiten musst, damit eine Szene kommt und die kannst du ja nicht einfach umlaufen, deswegen kannst du immer nur bis zur nächsten Stadt maximal dich teleportieren. Dann musst du weiterlaufen bis zur nächsten Sequenz, dann kannst du noch eine Stadt teleportieren. Ach, das war
Ja, das
nervig.
macht's halt. Das ist, dann hast du halt diesen riesen Backtracking die ganze Zeit im Spiel, was teilweise auch das streckt. Unnötig, finde ich.
Und ich kann dir nur sagen, also die Gebiete werden noch größer. Jetzt vor allem im letzten Drittel. Und du kriegst diesen Punkt, damit du das Hoverboard in dem Gebiet nutzen kannst, musste man so einen Punkt einsammeln. Der kommt halt auch erst gegen Ende des Levels, natürlich.
Ja, wie es dann immer ist, dann bist du einmal schon komplett durchgelaufen und willst eigentlich auch gar nicht mehr zurück und dann kommt dieser Punkt, ja.
Ich freue mich aber trotzdem, also freue dich trotzdem schon mal auf die richtig schönen designten. Also im letzten Dungeon quasi das, was den Monstern irgendwie so an Detailverliebtheit gefehlt hat, die sind alle im letzten Dungeon drin. Freue dich schon mal
Da frage ich
drauf.
mich auch, warum dann wird das wieder gerade zum Ende hingemacht? Und am Anfang hattest du ja auch schöne Details drin. Und dann ist das so schlagartig eigentlich ab dem Moment, wo Velvet auch eingesperrt wird auf der Gefängnisinsel, erstmal alles weg. Es ist alles grau, es ist alles sehr matschig gehalten, auch von den Texturen. Und wie du richtig sagst, also teilweise denkt man auch, okay, ich habe jetzt hier eine Version, die könntest du auf einem Nintendo 3DS spielen oder so.
Du hast aber auch, du siehst das aber auch an den Cutscenes, die sind ja von Studio Ufotable gemacht. Immer, also da, wo viele Cutscenes sind, da ist denen die Story gerade mal wichtig. Und da, wo wenig Cutscenes sind, also der komplette Mittelteil, da gibt es gar keine Cutscene eigentlich, dieser Teil ist den storymäßig halt auch ein bisschen egaler. Wirklich, am Ende werden direkt 4 Cutscenes weggefeuert. Am Anfang halt noch 2 und ansonsten halt nichts. Und die Cutscenes, ich weiß nicht, ob das in Systeria, ob dich das gestört hat. Vom PC-Spieler stört das immer krass. Das hat halt, die waren halt richtig schlecht gerendert, die Cutscenes, und die waren am Bildrauschen und alle zu dunkel und oh. Diesmal waren die gut.
Ja, das muss ich sagen. Das hatte ich aber jetzt zumindest auf den Konsolenversionen nie die Probleme, dass ich da gedacht habe, es ist jetzt schlecht irgendwie
Ich fand
gerendert
die
worden.
Zestiria-Cutscenes fand ich schrecklich. Also von der Qualität. Also, gut, ich kenne Also wahrscheinlich sind 50% der Anime schlechter. Aber man vergleicht die immer nur mit den besten.
Ja, das ist richtig. Aber da hat sich Yu-Gi-Oh! Eigentlich diesmal schon wieder gut Mühe gegeben und man erkennt ja den Stil auch einfach sofort.
Ein Anime incoming. Bald, hoffentlich.
Wobei ich denke, teilweise aber hat man es dann schon gemerkt in den Synchronisationen, in der englischen zumindest, war es teilweise, wo ich sage, oh, schrecklich.
Ja, die haben sich Mühe gegeben. Du hörst das teilweise, weil Velvet hat so Charakterwandel und dann spricht die halt auch von ihrer Tonlage und von ihrer quasi Wärme, Tonwärme ganz anders. Aber ansonsten gibt es halt wirklich nicht ihre Variationen. Und teilweise sprechen die halt auch viel zu laut irgendwie im Vergleich zum vorherigen Satz oder irgendwie sowas. Also du hörst dem teilweise irgendwie diese Takes halt an und irgendwie sowas richtig Unprofessionelles. Wahrscheinlich einfach auch Zeitdruck wieder.
Das einerseits und teilweise fallen ja sogar auf, dass halt wirklich mehrere Charaktere denselben Synchronsprecher bekommen haben, auch im Englischen.
Echt?
Das sind jetzt nicht die Hauptcharaktere,
Ja,
aber wenn es
schon
dann doch
klar.
mal so
Ach, wenn du mit den NPCs da redest und so.
genau,
Ja,
wenn es die sind
stimmt.
letztendlich, und da war, ich weiß, eine Szene in Locrest, glaube ich, dann in dieser Kaiserhauptstadt, wo die Abtei ja auch sitzt, dass da ein junger Nebencharakter war, der aber eine viel zu tiefe alte Stimme bekommen hat, wo ich mir denke,
Wow.
nein, das passt absolut nicht hin. Ich habe hier einen jungen Abenteurer, wie es mir beschrieben wird, und er spricht letztendlich wie ein alter Greis.
Ich sag mal, wenn uns, sag ich mal, Amateuren sowas schon auffällt. Normalerweise Soundtrack ist so, da, also wenn einem Soundtrack Fehler auffallen, dann sind die halt wirklich schon sehr gravierend, weil Soundtrack Fehler fallen eigentlich nicht auf. So, ich denke, wir haben das ganz gut durchdiskutiert. Wollen wir noch ein Fazit ziehen?
Ein Fazit können wir auf alle Fälle mal ziehen noch.
Wie fandest du Tales of Berseria?
Ja. Wenn ich es einordnen müsste, ich würde sagen, es ist würdiger Nachfolger auf alle Fälle von Systeria. Hat mehrere Schwächen von den Vorgängern, wie beispielsweise mit der Kameraführung, das weitaus besser hingemacht. Man merkt ihm aber
Kampfsystem
leider,
lebhafter.
genau, das Kampfsystem ist lebhafter einfach auch mit dabei. Man merkt aber leider auch an diese kurze Produktionszeit, die dahinter war. Dass es schon irgendwo Druck war und es hätte mehr Potenzial teilweise gehabt, als es dann gezeigt hat.
Aber ansonsten sind wir Mainstream angekommen mit Tales of?
Das ist, glaube ich, das bist du schon bei den Teilen davor gewesen.
Wahrscheinlich.
Ja, und Berseria ist eigentlich eine logische Fortsetzung davon jetzt mittlerweile. Es ist, ja, ich würde es als klassisches JRPG in der Masse bezeichnen, was jetzt nicht sonderlich
Gerade
hervorsticht.
das in der Masse. Wenn auf jeden Fall in 2 Jahren ein neues Tales aufkommt, dann werde ich auf jeden Fall, also den Teil werde ich sehr krass zerreißen, wenn er in der Qualität ist wie diesen. Dem verzeihe ich es nochmal.
Hört
Nehmt
hört.
euch 3 Jahre Zeit. Vielleicht auch 4. Nicht wie Assassin's Creed, bitte nicht.
Na, ich glaube, wenn du es so weit hast, dass jedes Jahr jetzt ein neues Tales aufkommt, dann weißt du definitiv, dass es im Mainstream angekommen ist. Da sage ich auch lieber, warte ich mal 3, 4 oder wenn nicht sogar mehr Jahre auf einen wirklich guten neuen Teil, dann einfach, der mich auch komplett überzeugt.
Haben ja genug Alternativen. Apropos Alternativen, wir kommen zum Ende. Falls ihr noch schöne JRPGs habt, über die wir mal reden sollen, schreibt uns mal in die Kommentare. Vielleicht finde ich auch im Team jemanden, der das JRPG gespielt hat. Also, Levi hat sowieso gespielt, weil er zockt jedes JRPG außer Tales of. Ich verstehe nicht warum. Ich glaube, es hat auch keinen Grund. Deine letzten Worte.
Ja, war nette Einladung. Bedanke ich mich erstmal, dass ich da sein durfte mit auf alle Fälle und dass man ein bisschen mal über Tales of sprechen konnte. Und ja, könnt ihr auch mal sonst, wie gesagt, bei mir vorbeischauen. Vielleicht hat auch da auch noch mal ein paar interessante Sachen zu sehen. Und auf alle Fälle freue mich, wenn wir uns mal wiederhören.
Darauf freue ich mich auch. Wiedersehen. Schlaf gut. Oder kommt gut zur Arbeit. Ist immer schwer mit Podcasts. Wiedersehen.